Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Auffahrtsdonnerstag, dem 29. Mai 2025. Ihnen allen wünsche ich einen geruhsamen, wunderschönen Feiertag, wo immer Sie ihn auch verbringen mögen. Sie haben es gemerkt, ich bin nicht in meinen gewohnten Studio-Kulissen, da nicht in meinem bewährten Biotop, sondern auswärts. Und zwar befinde ich mich aktuell in Ungarn, in der Hauptstadt Budapest. Ich bin eingefahren aus Wien. Dort habe ich noch eine Fernsehsendung aufgezeichnet und hier nehme ich teil an einer zweitägigen Veranstaltung, die heißt CPAC. Und CPAC, das kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, das ist der Name eines Veranstaltungsformats aus den Vereinigten Staaten von Amerika. An diesen CPAC-Konferenzen treten die prominentesten Republikaner auf, darunter auch der amerikanische Präsident. Das sind politische Standortbestimmungen, in denen Republikaner, Konservative, Bürgerliche, eben Amerikaner sich über die Lage der Welt und ihres Landes vergewissern. Und die ungarische Fidesz-Partei von Viktor Orban, dem Regierungschef, hat dieses Format sozusagen nach Europa verpflanzt und in Beschwörung und auch Pflege der guten ungarisch-amerikanischen Beziehungen ist eben dieser Ableger von CPAC jetzt da jedes Jahr in Ungarn auch zu erleben und zu verfolgen. Das ist für Journalisten natürlich hochinteressant, weil sich hier die konservativen Eliten Europas, auch Amerikas, Israels ein Stelldichein geben. Und um den Puls da etwas zu fühlen, ist das natürlich sehr, sehr erhellend. Ich werde Sie im Folgenden auch auf dem Laufenden halten. Es sind nicht nur prominente Politiker da, wie eben Viktor Orban oder Robert Fico, der slowakische Ministerpräsident, es sind auch prominente Politiker aus der Tschechei dabei, zum Beispiel der frühere Ministerpräsident Babiš. Ich habe den ehemaligen australischen Premierminister Tony Abbott habe ich gesehen, die frühere britische Premierministerin Liz Truss, mit der habe ich mich unterhalten noch gestern Abend. Es sind Vertreter aus Israel da, ich habe viele ungarische Bekannte und Kollegen gesehen, der Geert Wilders wird erwartet, der inoffizielle Regierungschef der Niederlande, der soll eine Rede halten am Freitag, und auch aus Deutschland die AfD, die Alice Weidel wird da sich entsprechend bemerkbar machen, und aus Österreich ist zugegen der Herbert Kickl von der FPÖ, der Fastkanzler, der sich ja entschieden hat, hier in der Oppositionsrolle zu bleiben. Also die Patriots for Europe, wie sie sich nennen, die europäischen Patrioten. Und ja, das ist so etwas wie die allgemeine Zustandserfassung dessen, was konservatives Politisieren und Denken heute in Europa ausmacht. Bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Als ich heute Nachmittag, beziehungsweise gestern Nachmittag, Entschuldigung, es ist schon früh am Morgen, aber der Tag hat sich ja, dass die Datumsgrenze hat gewechselt. Nein, als ich gestern Nachmittag ins Hotel kam, ist mir aufgefallen, gab es vor dem Eingang eine Menschentraube. Habe das natürlich mal instinktiv auf mich bezogen, allerdings habe dann schnell gemerkt, nein, diese Phalanx ist nicht wegen eines Schweizers hier angetreten. Die hatten auch so T-Shirts an. Ich habe da gemerkt, da ist so eine Art ein Skelettmonster mit langen Haaren vorne drauf. Und den Schriftzug habe ich dann sofort erkannt. Iron Maiden, das erinnerte mich an meine Schulzeit. Die britische Metalband der 80er Jahre, immer noch unterwegs. Ich glaube, sie machen jetzt eine Abschiedstournee. Und der Zufall will es, dass diese Band genau im gleichen Hotel abgestiegen ist, in dem ich auch, wenn ich in Budapest bin, jeweils da ein Zimmer reserviere. Ich habe die Musiker allerdings noch nicht gesehen, wobei es gab da eine Ballung, als ich gestern Abend nach Hause kam an der Hotelbar, wobei ich würde die Musiker auch nicht erkennen. Aber für alle Iron Maiden-Fans, also in unmittelbarer Nähe, jetzt hier meiner Aufzeichnungen, sind diese Rocklegenden leibhaftig vorhanden. Allerdings, ich kann Ihnen nicht weder Militärkoordinaten noch Zimmernummern durchgeben. Aber interessant, eine eigene und doch ja, ziemlich vitale Szene, die sich hier versammelt hat. Was sind die Nachrichten? Was sind die wichtigsten Themen? Ja, die Schweiz im Banne eines Naturereignisses, einer Naturkatastrophe, einer angekündigten Naturkatastrophe. Zum Glück, man hat heute die Messinstrumente, man hat das in Echtzeit sozusagen verfolgen können. Und gestern ist das nun also eingetreten, gewissermaßen der Worst Case, der schlimmste anzunehmende Fall, der Bergsturz im Lütschental, das Dorf Platten massiv beschädigt. Und da sind also wirklich Gesteinsmassen zu Tal gedonnert, riesig mit einer Wucht, die einem die ganze Kraft dieser Naturgewalten hier noch einmal vor Augen führte. Auch Gletscherteile, Teile des Gletschers sind da abgebrochen und zu Tale gestürzt mit zerstörerischer Wucht. Das Dorf zum Glück schon seit längerem evakuiert, jetzt mehr oder weniger vollständig zerstört, die Lonza, der Fluss, gestaut. Das ist natürlich ein großes Problem und jetzt ging der Ruf an die Armee zur Unterstützung. Bundesräte werden dort jetzt hinfahren, um sich die Sache vor Ort anzuschauen, haben das auch schon gemacht. Also dieser Bergsturz, und das hat mich erinnert an eine Sendung «Meilensteine der Schweizer Geschichte», die wir einmal aufgezeichnet haben mit Christoph Mörgeli vor einiger Zeit, vor einigen Jahren vielleicht schon, und zwar in Goldau. Dort gab es 1806 einen gewaltigen Bergsturz, der international Schlagzeilen gemacht hat. Man hat dort natürlich nicht diese Messmöglichkeiten gehabt, diese Instrumentaltechnik. Es gab zwar Vorboten, Geräusche, Knackgeräusche, Regenfälle, aber ja, man war letztlich unvorbereitet, als dort ein Teil des Berges zu Tal rutschte, einen See zuschüttete, eine Flutwelle auslöste und eben das alte historische Goldau unter sich begrub. Die tödliche Wucht dieser Felsmassen, da gab es kein Entkommen. Und jetzt sozusagen eine, ja, zumindest in der Auswirkung einigermaßen eingehegte Katastrophe, aber doch sehr, sehr eindrücklich. Ich habe mir das auf den Videos angeschaut und gehe mal davon aus, dass die Schweizer Nachrichten voll waren mit diesem Ereignis, das einem auch wieder einmal die Begrenztheit der menschlichen Möglichkeiten angesichts dieser Naturgewalten vor Augen geführt hat. Dann Ukraine-Krieg natürlich weiterhin in den Schlagzeilen. Da die Frage, ja, kommt es zu einem Friedensschluss? Wird die Diplomatie funktionieren? Kann man mit Putin überhaupt einen Deal machen? Ich rate ja immer dazu, die nationalen Interessen zu berücksichtigen. Die Russen, die wollen einfach diese NATO-Osterweiterung stoppen. Sie wollen keine NATO-Ukraine, sie wollen nicht, dass amerikanische Atomraketen unmittelbar an ihrer Grenze stationiert werden können. Das ist das elementare Sicherheitsinteresse der Russen, das die Westler da nicht berücksichtigt haben. Und jetzt versucht man vor allem von Seiten der Europäischen Union immer noch mehr, ja, hier mit Waffen und Eskalationsenergie diesen Krieg am Laufen zu halten. Warum macht man das? Vielleicht auch deshalb, ich werde dann in der internationalen Ausgabe darauf zu sprechen können, vielleicht auch deshalb, um diesen Krieg tatsächlich zu benutzen, um die politischen Probleme der Europäischen Union davon abzulenken und eben die Macht der Europäischen Union zu stärken. Man muss immer die Motive anschauen, die Interessen der beteiligten Leute im Interesse der Bürger Europas ist eine Fortführung dieses Krieges nicht. Die Amerikaner haben es gemerkt. Sie versuchen, Frieden zu schließen. Und Russland sagt, wenn die NATO auf die Osterweiterung formell verzichtet, ist Russland bereit für Frieden in der Ukraine. Also Putin hier doch konsistent in seinen Aussagen. Das ist ja das entscheidende Thema, das ja seit vielen, vielen Jahren auch auf westlicher Seite kritisch angemahnt worden ist. Passt auf mit dieser NATO-Osterweiterung, das ist nicht im Interesse Russlands. Die sehen das als Bedrohung und sie sehen es rational als Bedrohung, denn wenn die Russen in Florida oder an der Grenze zu Florida Atomraketen stationieren würden, ja, was denken Sie, was wäre dann in den Vereinigten Staaten los? Also die Russen hier mit einer rationalen Interessenkalkulation. Natürlich ist ein Krieg immer schlimm und es geht auch nicht darum, diesen Krieg irgendwo zu rechtfertigen oder schön zu färben, um das geht es überhaupt nicht, aber es geht darum, eben die Interessenlagen und den Realismus wieder ins Blickfeld zu rücken. Der deutsche Botschafter in Bern, Michael Flüger, tritt ab und Christoph Mörgeli zieht in der Weltwoche eine kritische Bilanz zurecht, wie ich meine. Denn auch dieser deutsche Botschafter, nicht alle, es gab löbliche Ausnahmen immer wieder, selbstverständlich, aber dieser Botschafter gehörte jetzt wieder zur Spezies dieser Oberlehrer Deutschen, die sich bemüßigt fühlten, den Schweizern da die Leviten zu lesen, ihnen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Immer etwas im überheblichen Oberlehrerton, Lehrer-Lämpel-Stil, wie bei Max und Moritz im Wilhelm Busch. Also diese Figur da des Superpädagogen, da des belehrenden Deutschen, und der Michael Flüger hat sich hier eben auch nicht zurückgehalten beim Thema Krieg in der Ukraine, Neutralität, EU und so weiter. Dann interessant, was Philipp Gut in seiner Kolumne, mein Kollege, ausgegraben hat. Der Schwingerkönig David Rogi, eine lebende Legende dieses Sports, würde Putin und Trump wählen. Er fürchtet sich nicht vor unpopulären Aussagen und kritisiert Europas Beitrag zum Krieg. Der Westen versucht, einen Vollbrand mit Benzin zu löschen. Wäre ich Russe, würde ich Putin wählen, sagt David Rogi. Der russische Präsident mache ihm weniger Angst als all die europäischen Staatsmänner und die Journalisten mit ihrer einseitigen Berichterstattung und ihrer Hetzerei gegen Russland. Es komme ihm vor, dass manche es nicht erwarten können, bis das Ganze in einem dritten Weltkrieg endet. Er möchte nicht, dass es so weit komme. Putin wolle keine Atomraketen von den USA und den NATO-Staaten an der Grenze zu Russland stationiert haben. Natürlich sei ein Krieg nie in Ordnung, dafür braucht es aber immer mindestens zwei Parteien. Es ist ein Fakt, dass die USA und Europa die Ukraine aufgewiegelt haben. Er hoffe, dass der Konflikt endlich zu einem friedlichen Ende komme und dass das sinnlose Sterben Hunderttausender junger Leute aufhöre. Weiter sagt Rogi, es ist sicherlich keine Lösung, immer mehr Waffen in die Ukraine zu liefern. Solange der Westen Waffen schickt, hört der Krieg erst auf, wenn alle tot sind. Ja, das sind die Einsichten des ehemaligen Schwingerkönigs und ich kann denen eigentlich nur uneingeschränkt beipflichten. Großartig, dass wir solche Sportsleute haben, die es wagen, Klartext zu sprechen. Das ist eben auch eine Qualität der Schweiz. In Deutschland wäre das unmöglich, wenn sich jetzt ein berühmter Sportler, ein berühmter Fußballer in dieser pointierten, ehrlichen Art und Weise äußern würde, kann ich Ihnen sagen, der hätte ein Riesenproblem, da würden die Sponsoren abspringen, die Medien würden auf ihn losgehen. Unglaublich. Asyl auf Vorrat. Der Bund will für 24 Millionen Franken ein neues Asylabschiebezentrum in Goldau bauen, also dort, wo es vor über 100 Jahren einen Bergsturz gegeben hat, obwohl die Zahl der Gesuche zurückgeht und neue Bundeszentren geschlossen werden. Das ist auch ein Kapitalfehler dieser Administration, dieses Justizdepartements, dieses Asylbundesrats Beat Jans. Wir haben viel zu viele Asylgesuche, auch auf dem Landweg, was gar nicht möglich sein sollte, gemäß Dublin-Reglement, gemäß den EU-Regeln. Und was machen die Schweizer? Sie bauen die Empfangsinfrastruktur aus. Das ist das Falscheste, was man machen kann. Du musst die Infrastruktur, die Empfangs-, die Willkommensinfrastruktur, die musst du abbauen. Denn hier schafft sozusagen das Angebot die Nachfrage. Und solange die Schweiz diese Asylkapazitäten ausbaut, wird sie auch immer mehr Asylsuchende anziehen. Das ist eine Grunderkenntnis. Und man müsste vielleicht mal mit früheren Justizministern sprechen, beispielsweise mit dem Christoph Blocher, der damals zu seiner Zeit als SVP-Bundesrat die Zahl der Asylgesuche heruntergebracht hat, eben weil er diese Willkommensinfrastruktur, diese Willkommenskultur heruntergefahren hat. Ein ganz entscheidender Punkt. Der Kanton Aargau verbietet Handys an den Volksschulen. Das ist bemerkenswert und auch ein Trend in der Schweiz, dass man sagt, diese sozialen Medien sind an den Volksschulen nicht erwünscht, weil sie die Kinder ablenken, weil sie die schulischen Leistungen gefährden, die Konzentrationsfähigkeit. Und es sind nun schon mehrere Kantone, der Kanton Aargau kommt jetzt auch dazu, hier diese aus Sicht der Behörden Unsitte zu stoppen. Das ist etwas Bemerkenswertes. Auch wieder die Schweiz hier gewissermaßen als eine Avantgarde, könnte man sagen, des Common Sense, des vernünftigen Denkens. So viel fürs Erste von den schweizerischen Schlagzeilen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Melde mich jetzt gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Hoffe, Sie sind dann auch noch dabei.